بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر عند فضلك الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بخلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغم وتركنا على البيضاء. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم جزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمتي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محزونا. اللهم اهدنا واهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموصولة بثلاثة الأصول، ومع اللقاء الرابع والخمسين. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
أنا سوق بيت الله من هان دبرتو إم الأبامة دبام هاكسرين نفيد عن ذين ذنب من إلي نزامت من أنزغ الخفيق محمد صلى الله عليه وسلم. يبي شفت الإسلام بزين يونسويدا. Wir sind immer noch bei der segensreichen Vortragsreihe bezüglich der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen. Und so sind wir angekommen beim Teil 54 dieser Vortragsreihe. Und zum Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hibbatifillahi zinna bayna yaday al-asl al-thalith in hadhihi al-usul al-mubaraka huwa ma'rifat nabiyyikum Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وبعد أن فرغنا من الأصلين الأول والثاني، الأول معرفة الله عز وجل بالأدلة، معرفة صحيحة، والثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. وتكلمنا عن معرفة ربنا جل جلاله وفصلنا في هذا الباب، ثم تكلمنا عن مراتب الدين، عن الإسلام وأركانه وعن الإيمان وأركانه وعن الإحسان وركنه ودرجاته وتفاضل الأعمال بالإحسان. ثم بدأنا بالكوف مع الأصل الثالث، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعودنا قبل البداء في درس اللقاء، نستمع من يذكر بالجزء الذي مضى من المتن مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. فمن
So machen wir weiter, womit wir im letzten oder in den letzten Unterrichten aufgehört haben, wie wir erwähnt haben, dass die Religion auf drei wichtige Grundlagen basiert. Und zwar ist die erste Grundlage die Kenntnis über Allah mit den dazugehörigen Beweisen. Und die zweite Grundlage ist die Kenntnis über den Islam. Wir haben erwähnt, dass die Religion und das Islam ebenfalls auf drei Rangstufen basiert. Einmal ist dieser Islam, Ul-Iman, Ul-Ihsan. Dies gehört also noch zur zweiten Grundlage. Dann sind wir angekommen bei der dritten Grundlage, und hier erwähnt der Autor das Wissen über euren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und zu Anfang des Vortrages, wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, dass ein Bruder bitte das auswendig gelernte auf Deutsch vorträgt und ein anderer Bruder das Ganze bitte auf Arabisch. Jazakallahu khairan, wir haben es auch gemacht.
الأصل الثالث هو معرفة نبيكم محمد وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إبراهيم الخليل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة أربعون منها 40 قبل الهجرة
قبل
النبوة و23 أشهر نبيا رسولا نبئ بإقرأ وبعث وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة
وبعثه
الله بالنظارة على الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر فلا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر أي يظهر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك والرجل فاهجر الرجل الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة وأهلها والبراءة منها وأهلها أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر يعود به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس فصلى في مكة 3 سنين ثم أمر بها وبعد أمر بالهجرة إلى المدينة
Ich höre eine Schule, das ist über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er ist Muhammad, der Sohn von Abdullah, der Sohn von Abdul Muttalib, der Sohn von Hashim, und Hashim ist von Quraysh, und Quraysh ist von den Arabern, und die Araber, und Nachbarn von Israel, dem Sohn von Ibrahim, al-Khalil, Frieden und Segen seien auf ihn und auf unseren Propheten. Er lebte 63 Jahre, 70 davon vor dem Prophetentum von 23 Jahren als Prophet. Prophet wurde er durch Iqra und Gesandter durch Mudassir. Seine Heimat war Mekka. Er wurde gesandt, um vor dem Schiff Polytheismus zu warnen und zum Tawhid Monotheismus aufzurufen. Der Beweis ist die Aussage der Haberin, ohne Zugesetzter, die auch und warne, in deinen Herrn den Kaiser in Wissen und deine Gewänder, die reinige, und die Unreinheit des Götzendienstes, die meide, und halte nicht deinen Verdienst vor, und halte ihn nicht für zu groß, und ertrage standhaft alles für deinen Herrn. Zur Modeste, eins des Liebes. Steh auf und warne, bedeutet, vor dem Schiff zu warnen und zum Verkehr aufzurufen, deinen Herrn, dem Freiwald, dem Höchsten bedeutet, Verehre und verherrliche ihn, mit Tawhid, dein Gewänder, die Reinige, bedeutet, reinige deine Taten vor dem Götzendienst oder vor der Unreinheit des Götzendienstes, und die Unreinheit erutscht, die Meide, Hajruha, bedeutet, erutscht bedeutet die Götzen, und Hajruha bedeutet, sie zu meiden, um sich von ihnen und ihren Anhängern loszusagen. Er rief zehn Jahre zum Tawhid auf. Danach wurde er zum Himmel hinaufgebracht, wo ihm die Verpflichtung der 5 Gebete auferlegt wurden. Er betete 3 Jahre in Mekka und danach wurde ihm angeordnet, nach Medina auszuwandern. وصلنا إلى قول المصنف وله من العمر 63 سنة. صلى الله عليه وسلم، يعني من مبدأ ميلاده إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. عمره 63 سنة. ولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل، العام المعروف. ومعلوم أن العرب كانت تسمي الأعوام والأشهر بأسماء بعض المناسبات والأحداث، فمثلا نسبة لقصة الحدث في العام الذي ولد فيه النبي سمي العام باسمه، وهي قصة أصحاب الفيل. وهناك صورة من صور القرآن تحمل اسم هذه القصة، صورة الفيل. يقول الله تعالى فيها: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إيه القصة؟ القصة أن سرهة الحبشي كانت في بلاد الحبشة، ورأى أن الناس يحجون إلى بيت الله الحرام، هذا هو الأمر الظاهر. فماذا يصنع؟ صنع بناء من ذهب، وأراد أن يأتي الناس إلى حجه بدلا من بيت الله الحرام. فإذا برجل من أهل اليمن يتغوط له في بنائه وبيته المسمى بالقليس، فلما تغوط غضب أبرهة غضبا شديدا وعزم على هدم بيت الله الحرام. هذه القصة الظاهرة. لعلك تسأل: طب يعني هيستفيد ايه أبرهة من تحويل الناس بالحج الى بلاده؟ طبعا معروف ان الحج يجر الخيرات والمنافع على اهل البلد، اقتصاد ينتعش، تجارة تنتعش، حركة حياة كاملة. وذلك قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالحج موسم عالمي تبادل فيه الخبرات وتنشط فيه التجارات وتقام فيه العبادات وتفتح الأسواق، هذا من ضمن الفوائد الظاهرة. إذا أبرهة الآن غضب، بدأ يعد جيشا عرمرما، يعني جيش بمعنى كلمة جيش في القوة والضخامة. وبعدين زود هذا الجيش بالفيلة، طبعا الفيلة جمع فيل، ومعروف الفيل حيوان ضخم، وقيل إن الفيل الذي كان في مقدمة جيشه كان يدعى محمودا، كان اسمه محمود. الآن أبرهة يقول الجيش إلى بلاد الحجاز. إيه السبب؟ خلاص يريد أن يهدم الكعبة، يهدم الكعبة. طبعا في الطريق كل ما يمر على قافلة تجارية أو أموال يسلبها، جيش بقى. وكان من بين الأموال التي سلبها في طريقه أموال لعبد المطلب زعيم مكة وسيدها جد نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب وصل على مشارف مكة، أرسل يريد من يتفاوض معه من أهل مكة بين زعماء مكة. فخرج إليه سيدها وزعيمها وصاحب الشرف فيها عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. تحدث معه أبراء أنه قادم من أجل هدم بيت الله الحرام. فماذا قال عبد المطلب؟ قال: يا هذا، جئتك لأطلب مالي منك، فقد سلبت إبلي في طريقك إلينا. فتعجب أبراه وقال: عندما رأيتك هبتك، يعني طبعا عبد المطلب كان عليه هيبة ووقار، فلما تكلمت، يعني لما شفتك كان ليك هيبة، الآن بتطلب مني مالك، وأنا أقول لك أن جئت لأهدم بيت الله الحرام. فقال له في حكمة: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحمي. البيت له رب يحمي. طبعا قال عبد المطلب هذه المقولة حيث لم تكن هناك عقيدة ولا دين يضبط ولا رجال يدافعون عن بيت الله الحرام، إن أهل مكة كما تعلمون كانوا يعبدون أصنام إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لا يصح أن نقول نحن اليوم للبيت رب يحمي، إن الله تعالى يعني أخذ على عواطف هذه الأمة نصرة الدين. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فلما تأخذ الأمة بالأسباب وتعد العدد وتبذل ما في طاقتها وسعها، فإن عجزت عندها تنصرها الله عز وجل. ففي أسباب للنصر، لابد أن تبذل، لابد أن تضحي، لابد أن تقدم. في عندنا أسباب، القدر ارتبط بأسباب، لابد من القيام بها شرط. يعمل إيه عبد المطلب بعد ما حاور أبرهة؟ عاد إلى قومه فأمرهم أن يخلوا بيوتهم ويصعدوا إلى الشعاب والجبال. خلاص البيوت اللي عند الكعبة تفضح. بالفعل استجاب، أراد أبرهة هدم البيت. كل ما يتقدم نحو البيت الكين في المقدمة يعمل إيه؟ يروح راجع مرة ثانية، مش فايدة، لن أتقدم. يضربونه، يكونه بالنار، لا يمكن أبدا، لن أتقدم. فجأة أظلمت عليهم السماء. الحكاية أسراب من الطيور غطتهم من فوقهم، وإذا بالهلاك، تنزل عليهم حجارة النار. والعياذ بالله، هذه الطيور من جنود الله رب العالمين، كما قيل إن كل طائر معه ثلاثة أحجار، عارف الحمصة؟ زي الحمصة، في المنقار حجرة وفي قدميه أو يديه حجر، كل فيها حجر. وقيل أيضا إن كل حجر مكتوب عليها اسم من تهلكه، دي بتاعت فلان. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. يعني عارف أنت الرماد الذي يتبقى بعد اشتعال النيران؟ هكذا. طيب ده كان السبب الظاهر تحويل الناس إلى كليسه وترك بيت الله الحرام. قال العلماء: لكن كان هناك سبب خفي يستنبط من الآية الأولى، ألم ترى. الخطاب كان موجها للنبي عليه الصلاة والسلام بباب المنة والفضل والتكريم. ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل قال لك أيوة، لأن القضية كانت أعظم من ذلك. القضية كان المقصد هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قيل إن أبرهة قرأ في التوراة والإنجيل لقصة نبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا أوان هي الفترة دي اللي يولد فيها نبي آخر الزمان، وموطنه عند جبال فرعون أي في مكة المكرمة. فكان الهدف القضاء على كل طفل يولد حتى لا يظهر نبي آخر الزمان. كانت الآية والبشارة أهلك الله أبرهة وجيشه، وفي هذا العام ولد النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. آية على أن الله تعالى ينصر دينه ويؤيد رسوله عليه الصلاة والسلام، وبشارة لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام وظهور هذا الدين العظيم. فأهلك الله الأعداء وحمى بيته وحفظ نبيه صلوات ربي وتسليماته عليه، فسمي العام بعام الفيل، عام الفيل. وده كان معروف عند العرب تسمية الأيام، تسمية الشهور، تسمية السنين للأحداث العظيمة التي تحدث فيها. نعم.
So machen wir weiter mit dem, was der Autor erwähnt hat, indem er erwähnt, über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im zweiten Abschnitt ungefähr, indem er sagt, er lebte 63 Jahre, da geht es weiter, 40 davon vor seiner Prophetschaft, aber es geht um den Anfang, er lebte 63 Jahre. Dies war das Alter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er verstarb. Er hat das Alter von 63 erreicht, wie der Autor sagt, 40 davon vor seiner Prophetenschaft und 23 als Prophet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde im Jahr des Elefanten geboren. Und dies ist bei den Arabern und auch früher üblich, so sieht man auch heute noch in den arabischen Ländern meistens, sieht man heute noch, dass sie Jahre mit bestimmten Ereignissen verknüpfen. Dass sie beispielsweise hier sagen, das Jahr des Elefanten. Und wir werden noch genauer erläutern, warum hier Jahr des Elefanten erwähnt wird. Aber allgemein ist es so, oder war es früher sehr oft so gewesen bei den Arabern, dass sie bestimmte Ereignisse dann verknüpft haben mit dem Jahr. Man hat nicht gesagt, das war 1972 oder so, sondern man hat gesagt, das war das Jahr, an dem die Ernte so stark war. Oder das war das Jahr der Überschwemmung. Oder das war das Jahr des Erdbebens sozusagen. Also dass man bestimmte Ereignisse verknüpft hat, damit man sich an dieses Jahr erinnern kann. Und deswegen sagt man auch hier zum Jahr des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also zum Geburtsjahr, das Jahr des Elefanten. Jetzt kommen wir zu dieser Geschichte, die auch weit, glaube ich, bei euch auch bekannt ist. Warum es denn heißt, das Jahr des Elefanten? Man sollte wissen, im Koran ist auch eine Sura offenbart, die Sura des Elefanten sozusagen. Und diese werden wir jetzt kurz mal auf Deutsch erwähnen, der Elefant. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der sinngemäßen Übersetzung des Koran, im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen. Siehst du nicht, wie dein Herr mit den Leuten und Elefanten verfuhr? Ließ er nicht ihre List verloren gehen und sandte gegen die Vögel in aufeinanderfolgenden Schwärmen, die sie mit Steinen auf gebranntem Lehm bewahrten und sie so wie abgefressene Halme machten? Das ist die Sura Nummer 105. Das ist die Sura Nummer 105, Sura Befehl. Sehr guter Hinweis, Arnold, Dankeschön. Sura Nummer 105, der Elefant. Was hat diese Sura auf sich oder diese Geschichte allgemein des Elefanten? Was ist damit gemeint? In dem Jahr, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verstorben ist, gab es ein bestimmtes Ereignis, und zwar geht es hier um den weitläufig bekannten Abraha, der davon mitbekommen hat, oder bei dem natürlich weitläufig bekannt war. Mekka war ja damals schon ein Pilgerort gewesen. Also es war kein Pilgerort im islamischen Sinne, so dass man gesagt hat, man geht hin, um Allah anzubeten oder ähnliches, sondern es war ein sehr, sehr, sehr bekannter und großer Schauplatz bzw. Gebetsplatz für die Götzenanbetung. Ja, und so war es auch, dass man hingewandert ist, hingepilgert ist, Und hat jeder seine Götzen genommen und die haben sie so aufgestellt und die haben sie so aufgestellt, so dass wie ein, kann man sich vorstellen, wie ein großer Marktplatz war, der gefüllt war mit Götzen und jeder hat auf seine eigene Art und Weise seinen Götzen angebetet. Dies war natürlich in der vorislamischen Zeit gewesen. Als Abraham davon erfuhr, beziehungsweise sich mehr Gedanken darüber machte, hat er sich einen List überlegt, weil er sich natürlich gedacht hat, lass mich hier was Großes aus Gold bauen, ja, ein Haus oder ähnliches, aus Gold bauen und lasse die Leute zu mir pilgern. Ja, und lasse die Leute zu mir pilgern, dass sie nicht mehr nach Mekka gehen, sondern dass sie jetzt in meinen Ort kommen, als Wallfahrtsort sozusagen, dass sie zu mir pilgern. Hintergrund dahinter ist selbstverständlich auch ein finanzieller Hintergrund, denn wie der Sheikh erwähnt hat, es war ja bekannt so gewesen, dass den Mekkanern die Pilgerreisen sehr viel Geld auch eingebracht haben, um Bekanntheitsgrad und Beziehungen zu knüpfen und Verschiedenes. Und da war ein großer Marktplatz und jeder Händler konnte seine Ware dort verkaufen bei den Pilgerern und so weiter und so fort. Also auch ein sehr, sehr großer finanzieller Aspekt, wer das Ganze denn nun austrägt. Abraham, wie gesagt, hatte Interesse daran, ebenfalls an diesem finanziellen Aspekt und hat sich gedacht, ich baue mir was aus Gold, ja, und dann lasse ich die Leute zu mir pilgern, so dass niemand mehr nach Mekka geht. Als dieser Plan sozusagen nicht so in Erfüllung gegangen ist, wie er sich eigentlich vorgestellt hatte, hat er geplant, okay, dann gehe ich hin und werde Mekka vernichten. Ja, und Abraham hatte eine sehr, sehr große und starke Armee gehabt. Ja, und hat sich gedacht, dann ziehen wir jetzt dahin mit unserer ganzen Armee und wir werden Mekka sozusagen vernichten. Wie erwähnt ist, wie die Erläuterer erwähnen, dass er seine Armee aufgestattet hat mit Elefanten. Ja, natürlich Pferde und Kamele waren natürlich sehr, sehr bekannt, aber er hat seine Armee aufgestattet mit Elefanten. Und wenn man sagt, die Armee besteht aus Elefanten, natürlich sind die dann nicht so schnell wie Pferde, aber die Größe und die Macht und die Stärke eines Elefanten ist ja ebenfalls bekannt. Und da habe ich gedacht, ich gehe damit mit der Elefantenarmee sozusagen darunter und wir werden die Kaaba und wir werden alles drumherum zerstören. Weil er sich auf den Weg gemacht hat, die Erläuterer der Geschichte sagen, dass der Anführer sozusagen vorne auf einem Elefanten saß, was Mahmud heißt. Ja, das Elefant hat den Namen Mahmud gehabt, so sagen diejenigen, die sich mit der Geschichte auseinandergesetzt haben. Dann haben sie sich auf den Weg gemacht Richtung Mekka, um die Kaaba sozusagen zu zerstören. Und natürlich, wie weitläufig bekannt ist, wenn eine Armee in ein Gebiet zieht, in ein Kriegsgebiet oder ähnliches, dann alles, was sie unterwegs finden, nehmen sie auch ein. Ja, wenn sie irgendwelche Dörfer überqueren, dann überfallen sie auch diese Dörfer. Und wenn da irgendwas an Hab und Gut ist, was man mitnehmen kann, dann nehmen die das mit. Und wenn man sonst irgendwas an Schaden anrichten kann, dann nimmt man das mit. So gehörte ebenfalls zu dem Vermögen bzw. zum Vieh, das sie eingenommen haben, das Vieh bzw. das Vermögen von Abdul Muttalib, der Opa des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebenfalls sein Vieh haben sie sozusagen eingenommen. Als sie sich der Kaaba näherten sozusagen, wird überliefert, dass sich die Elefanten geweigert haben, ja, weiter vorwärts zu gehen, um die Kaaba zu zerstören. Dass sie sich sozusagen geweigert haben, einen Schritt weiter zu machen, um die Zerstörung der Kaaba zu vollziehen. Und so hat Abraham, wie es natürlich auch so bekannt war bei einer Schlacht, man hat sich vor die Toren der Kaaba oder von Mekka sozusagen gestellt und hat gesagt, schickt mir euren Anführer, ja, oder schickt mir euren Höchsten, oder schickt mir, was auch bekannt ist, schickt mir euren Stammesältesten beispielsweise, ja, damit ich mit dem darüber rede. So ist Abdul Muttalib, weil er ja derjenige gewesen ist, Abdul Muttalib war bekannt, er war sozusagen, heute würde man sagen, er war der Fürst von Mekka gewesen. Ja, er war der Fürst. Er war der Stammesälteste, kann man jetzt nicht sagen, aber er war der, der ein sehr, sehr hohes Ansehen hatte. Ja, sozusagen wie ein Stammesführer ähnlich. So ist er, Abdul Muttalib ist dann zu Abraham gekommen und hat begann so eine kleine Diskussion. Und dann sagt ihm Abraham, ich bin gekommen, um die Kaaba zu zerstören und so weiter und so fort. Und dann hat Abdul Muttalib gesagt, das Einzige, was ich von dir verlange, ist, dass du mir mein Hab und Gut wieder zurückgibst, dass du mir meinen Besitz wieder zurückgibst, mein Vieh. Und dann hat sich Abraham gewundert und hat gesagt, als ich dich gesehen habe, hast du so eine, wie sagt man, ein gewaltiges Erscheinungsbild gehabt. Ja, du, ich habe dich gesehen. Ihr kennt das, wenn man eine Person sieht und du sagst, boah, der hat ein Auftreten, wie der Auftritt sozusagen, ist gewaltig, ja, nicht direkt furchteinflößend, aber er hat eine Ausstrahlung sozusagen, wie er da steht, ja, er strahlt etwas aus, seine Aura ist gewaltig sozusagen, ja. Und dann hat er ihm gesagt, als ich dich gesehen habe, habe ich das von dir gesehen. Aber jetzt, ja, sinngemäß, er hat das jetzt nicht wortwörtlich gesagt, aber das, was damit gemeint ist, Aber jetzt bin ich enttäuscht von dir. Guck mal, was ich von dir gesehen habe. Und ich sage dir, ich komme, um die Kaaba zu zerstören. Und du sagst mir, gib mir mein Vieh wieder zurück. Sozusagen, als würde er ihn so auf eine Stufe runtersetzen. Sozusagen. Ihr sagt dir, ich komme, um euer größtes Tun sozusagen hier zu zerstören. Und du kommst mir und sagst mir, gib mir mein Vieh wieder zurück. Und dann hat Abdul Muttalib eine schöne Aussage gemacht, die natürlich mit dem Islam nicht ganz konform ist. Aber man muss ja auch wissen, das war in der vorislamischen Zeit, die Akida der Leute, es waren ja keine Akida oder ähnliches vorhanden, es waren alles Götzenanbeter, bis auf ein paar Leute der Schrift, Christen oder Juden, die noch vorhanden waren, die anständig ihre Religion praktiziert haben. Aber sonst war ja der Akida und so weiter war ja nicht vorhanden bei den Menschen. Und dann hat Abdul Muttalib aber trotzdem etwas Schönes gesagt. Er hat ihm gesagt, das Vieh, das du hast, ja, von mir, ich bin der Herr über dieses Vieh. Und das Haus, das du vorhast zu zerstören, hat einen eigenen Herrn, der es beschützen wird. Hat einen eigenen Herrn, der es beschützen wird. Und dann hat Abraha Abdul Muttalib, oder Abdul Muttalib hat dann den Leuten, die in der Kaaba drumherum wohnen, ja, hat er ihnen gesagt, geht raus aus euren Häusern. Sozusagen, es wird gleich was stattfinden, eure Häuser werden kaputt gemacht, ihr werdet sterben oder ähnliches. Geht raus aus euren Häusern, geht auf höhere Hügel oder kleine Berge oder ähnliches. Und dann wird erwähnt, dass auf einmal sich der Himmel verdunkelte. Ja, der Himmel auf einmal verdunkelte komplett. Und es kamen Vögel in Scharen, wie es Allah in dieser Sura Nummer 105 erwähnt, und sandte gegen die Vögel in aufeinanderfolgenden Schwärmen, die sie mit Steinen aus gebranntem Lehm bewarfen und sie so wie abgefressene Halme machten. Man sagt im Geschichtsbuch, dass diese Vögel, natürlich ist dies ein Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, ein Zeichen der Macht Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Vögel entsandt hat. Ja, und wie die Erläuterer der Geschichte sagen, dass jeder Vogel drei Steine, Feuersteine sozusagen hatte. Ja, einen hat er in seinen Schnabel gehabt und einen rechts und einen links. Ja, und so sind sie dahin geflogen und haben sie beworfen. Manche Erläuterer der Geschichte sagen, es war sogar so gewesen, aber natürlich gehört dies zur Macht und Kraft Allah subhanahu wa ta'ala, dass auf jedem Stein, jeder Stein genau bestimmt war, mit diesem Stein wird diese und diese Person vernichtet. Mit diesem Stein wird diese und diese Person, so dass es nicht einfach nur Zufall war, sie fliegen und fertig, sondern dass es genau bestimmt war, welche Steine welche Person treffen. Ja? Und so war dies natürlich ein Zeichen Allah, dass er diese Armee dann vernichtet hat, mit seiner Kraft und mit seiner Macht. Das Offenkundige, was hervorgeht aus diesem Ereignis, was die Erläuterer sagen, das Offenkundige, ist, dass Abraha wollte, dass die Kaaba sozusagen zerstört wird, aufgrund dessen, damit die Verschwörer, damit diejenigen, die die Pilgerfahrt vollziehen, dass sie von ihm kommen, zu ihm kommen. Das ist natürlich das Offenkundige. Das Verborgene, was die Geschichtserläuterer erwähnen, das Verborgene ist, dass Abraha ebenfalls wusste, dass es eine Entsendung eines Propheten, des letzten Propheten gibt. Denn wie gesagt, das war ja in den Schriften der Tora und des Evangeliums sozusagen, war das ja weitläufig bekannt, dass die Leute gewusst haben, es wird ungefähr in der und der Zeit, in dem und dem Ort, der letzte Prophet hervorkommen. Und weil sie gewusst haben, dass ein letzter Prophet hervorkommen wird und mit Religion und so weiter und so fort, hat man sich natürlich gesagt, den stellst du uns jetzt an oder wie auch immer. Und wir versuchen, diesen Ort zu vernichten oder die Menschen zu töten, damit erst kein neuer Prophet hervorkommt. Ebenfalls, was das Offenkundige ist aus dieser Geschichte, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir sehen, wie Allah diese Sura beginnt, denn wir haben erwähnt, das war das Geburtsjahr des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber Allah beginnt diese Sura, indem er sagt, siehst du nicht, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfuhr? Und dieses siehst du nicht, ist natürlich, wenn wir solche Aufrufe sehen, wie siehst du nicht, oder oh ja, die Gläubigen oder ähnliches, dann ist es natürlich im ersten Moment an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gerichtet, aber genau das sollen wir uns ebenfalls auch annehmen. Ja, wir sollen uns auch fragen, obwohl wir das nicht mit dem Augenscheinlichen gesehen haben natürlich, aber siehst du nicht, weißt du nicht, hast du nicht diese Kunde erhalten? Ja, und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, siehst du nicht, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfuhr, um dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu zeigen, das ist sein gewaltiger Stellenwert, was diese Menschen vorhatten, und sieh dir an, was Allah oder wie Allah mit den Leuten des Elefanten verfuhr. So viel zu diesem Ereignis. Ja.
ايه معنى الارهاصات؟ الارهاصات هي تلك الاحداث العظيمه التي تحدث للانبياء قبل النبوءه وتدل على عظيم شانهم. من ذلك حادث الفيل العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاه والسلام كارهاص يدل على عظيم شان محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا وردت بعض الأخبار التي ليس عليها دليل ثابت ولا تصح، إن في العام الذي ولد فيه النبي اهتز عرش كسرى ومش عارف قصور قيصر حصل لها إيه، واتهدم كم غرفة من إيوان كسرى، هذا كله ليس بصحيح. كل ما يذكر في هذا الباب ليس بصحيح. طبعا سننتبه لأن كتب السيرة أحيانا يدس فيها بعض الأخبار التي لا سند لها، إنها كتب تاريخ، والمؤرخ في الغالب يذكر من الأقاصير والأخبار كل ما وصل إليه حتى وإن لم يكن صحيحا، ولا يهتم المؤرخ عادة بالتحقيق والتدقيق، بخلاف مجال النقد ومجال الحديث أمر آخر كتب الحديث. أما في كتب السيرة المغازي يتساهل في سرد القصة، يقول لك مش عارف اهتزت في عرش في إيوان كسرى 12 غرفة ولا 14 غرفة وسقط مش عارف إيه، هذا كله ليس بصحيح. نعم. والنار تطفئ وكلامنا كله ليس عليه دليل ثابت، واضح ليس على ذلك دليل ثابت. إنما الثابت من الإهراسات واحد، عندنا خصة الكيل في نص القرآن الكريم، كذلك أيضا الحجر الذي كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل أن يكون نبيا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم حجرا بمكة كلما مررت عليه سلم علي وقال السلام عليك يا رسول الله، فهي من ضمن الإرهاصات. إذن الإرهاصات هي تلك الأحداث التي تسبق النبوة وتسبق الرسالة، تدلل على عظيم شأن النبي أو الرسول. وطبعا في مصنفات في هذا الباب في إرهاصات النبوة في شمائل النبوة، فمهم جدا لطالب العلم أن يحيط بهذه الأمور علما في مقام التعرف على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال المصنف نبئ، وأنا عايز أقف هنا مع قضية لغوية مهمة في قضية نبئ أو نبية. أنت لما تشوف في القراءات في قراءة حفص عرفت عن حفص، وقراءة نافع عن وش، قراءتان سبعيتان مشهورتان صحيحتان. عند حفص نقول مثلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لكن ورش يقرأها نافع عن ورش يا أيها النبي أو، يا أيها النبي أو، يقولش يا أيها النبي، يقول يا أيها النبي، ماشي كده. طب هل هناك فارق بين النبي وبين النبي من حيث اللغة؟ نعم، هناك فارق من حيث اللغة بين النبي وبين النبي، لكن من حيث الشرع لا فارق، فيش فرق شرعا، ما فيش فرق، لكن لغة في فرق. طب ايه الفرق اللغوي؟ لما نقول نبي بدون هم من النبوة، ولما نقول نبئ بالهم من النبوءة، يعني ايه يا عم الشيخ؟ النبوة يعني المكان المرتفع، المكان المرتفع. فعندما اقول يا ايها النبي المقصد ايه؟ انك اصبحت في نبوة. يعني ايه النبوة؟ يعني المكان المرتفع، ده لغة. النبوة يعني المكان المرتفع الشاهق العظيم. انما نبي من النبوءة، يعني النبوءة لغة يعني نبئت، أي جاءك الخبر عن طريق الوحي، فلما جاءك الخبر عن طريق الوحي ارتفع شأنك فصرت نبيا في مكان مرتفع. يبقى احنا لما نقول يا أيها النبي أي يا صاحب المكان العالي والشأن الرفيع. طب ايه سبب الارتفاع ده؟ النبوءة، نزول الوحي. يبقى النبوءة سبب للارتفاع،
فلغة نقول أن النبوءة مقدمة وسبب للارتفاع هو النبوة. فهمت حاجة عربي؟ الله مش فاهم طبعا. طب فاهمها لك ازاي؟ انت فاهم يا حسن؟ الحمد لله. ده كنت ازاي بقى فاهمه ده كده. ثاني عربي. أما أقول لك نبئ محمد، نبئ بالهمزة. يعني نبئ يعني نزل عليه الملك بخبر السماء بالوحي. خلاص كده الوحي يعمل ايه في الانسان؟ يرفع ولا يخفضه؟ يرفع. دي اسمها نبوه. فالنبوه يعني ارتفاع، اصبحت منزله عاليه قوي. يبقى اللي رفع فوق كده الوحي النبوه. فهمت حاجه؟ نبئ يعني نزل بالوحي. فلما نزل الواحد على شأنه فأصبح نبيا ارتفع. يبقى أنا لما أقول يا أيها النبي يعني يا صاحب المكان الرفيع عظيم الشأن. خلاص كده؟ لما أقول يا أيها النبي ده في اللغة مش في الشرع، يعني يا من نزل عليك جبريل بوحي السماء. خلاص كده؟ فجاءتك نبوءة. النبوء يعني الخبر. حتى شفت القرآن في سورة النبأ، النبأ اللي هو الخبر عما يتساءلون عن النبأ العظيم. يعني النبأ الخبر العظيم. فالنبأ خبر، نبوءة يعني خبر السماء، وحي السماء. النبوءة دي يا شيخ عبد الكريم هي سبب الارتفاع. فهم؟ يبقى نقول النبوءة دي غاية وسيلتها ايه؟ النبوءة. عشان ترتفع يبقى لازم ينزل لك الوحي. فلما ينزل الوحي بالنبوءة ها يبقى المصطفين الأخيار اللي ربنا اصطفاهم بالنبوءة فارتفعوا. انت حاجة تانية؟ لكن شرعا النبي والنبيء بمعنى واحد. يبقى لما يقرأ نافع عن ورش يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، ولما يقرأ عاصم يا أيها النبي لما تحرم، المعنى واحد. كل المحفوظة دي ما يمكن. الله يعينك، أنا عارف صعب جدا تترجم ده باللغة الألمانية، وعشان كده فعلا لا يمكن أبدا لترجمة من التراجم أن توضح لك معنى القرآن أو السنة أبدا. يا بس بتقرب لك، لأن لغة العرب قوية. نعم
نعم. زو محت الشيخ باجا عندما أمس أمينش dass die Elefantengeschichten, die Elefantengeschichte, die wir hier erwähnt haben, dass dies zu den Ereignissen zählt, oder es gibt bei der Entsendung eines Propheten oder Gesandten, sagt man, gibt es verschiedene Ereignisse, die passiert sind oder die passieren, um zu zeigen, dass die Entsendung jetzt ein Prophet wird, oder um zu zeigen, dass dieses Jahr etwas Gewaltiges passieren wird, oder einfach nur Zeichen, die Allah setzt, um seine Propheten und Gesandten zu schützen und um ihnen diese Zeichen nahezulegen. Ja, und so ist es beispielsweise immer, oder nicht immer, aber oft, wenn wir sehen, im Jahr der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder ähnliches, sind verschiedene Ereignisse geschehen, sind verschiedene Dinge passiert, die Allah subhanahu wa ta'ala zu Ereignissen gemacht hat, bezüglich oder genau wegen der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und so zählt das Jahr des Elefants oder das Ereignis des Elefants oder wenn man es auch mal nennen mag, die Schlacht mit dem Elefanten oder wie man es auch immer nennen mag, zu den Ereignissen, die Allah subhanahu wa ta'ala als Grund gemacht hat oder die Allah subhanahu wa ta'ala vorgeschrieben hat, damit die Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas Gewaltiges ist, um dies zu zeigen. Oder jedenfalls die Vernichtung dieser Armee, um zu zeigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vor jeglichem Übel beschützt. So sehen wir viele Dinge, die passiert sind. Ja, aber traurigerweise, wie der Sheikh erwähnt, gibt es auch vieles. Ich habe mich auch gewundert, ich habe viele Dinge gehört, die ich schon sehr, sehr oft gehört habe und dachte, sie wären authentisch, weil sie so, so oft erzählt werden in Unterrichten und Predigten, natürlich jetzt nicht vom Sheikh, aber von anderen Predigern, die aber eigentlich gar nicht so authentisch sind. Und zwar gibt es verschiedene Ereignisse. Man sagt beispielsweise im Jahr der Geburt des Propheten Muhammad oder als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geboren ist, hat der Thron des Al-Abama sozusagen gewackelt. Das ist etwas, was nicht authentisch ist. Oder im Persischen Reich hat was gewackelt. Oder so viele Häuser sind dort zerstört worden und Fenster sind kaputt gegangen. Oder das Feuer, das die Menschen angebetet haben, ist ausgegangen, als der Prophet geboren wurde. Ja, alle Dinge, die nicht authentisch sind. Alle Dinge, die sozusagen eigentlich keinen Hand und Fuß haben, die aber wirklich sehr, 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 sehr weitläufig bekannt sind. Denn ich bin mir sicher, gut, der eine oder andere hat natürlich das Wissen von euch gehabt und wusste, es ist nicht authentisch, aber ich bin mir sicher, viele haben schon davon gehört, das Feuer, das angebetet worden ist, ich weiß jetzt nicht, ob es von den Persern oder von den Feueranbetern war, aber Feueranbeter wäre eher logischer, ja, Kisra, ja, dass das Feuer, das wir angebetet haben, so ein gewaltiges Feuer, das dann ausgelöscht wurde. Oder dass im Reich von Kisra ebenfalls Häuser sozusagen gewackelt haben oder Fenster zu Scherben geworden sind, ja, indem die Fenster kaputt gegangen sind und alles, mit der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die sind alles Ereignisse, Dinge, die erwähnt werden, die viel erwähnt werden, die aber leider kein Hand und Fuß haben. Und wie wir gesagt haben, als Muslime sind wir dazu bestimmt oder haben wir die Aufgabe, egal wie schön uns auch die Geschichten gefallen und sagen, wow, guck mal, das Feuer ist ausgegangen und so, egal wie schön uns diese Geschichten vorkommen, aber der Muslim hat die Aufgabe, sich nur an das Wahre zu halten. Der Muslim hat die Aufgabe, sich nur an Authentisches zu halten. Egal wie schön ihm die anderen Geschichten gefallen oder ähnliches. Ja? Deswegen, diese Dinge, die keine Überlieferung haben und keine Überlieferungskette haben, die gesund ist oder die authentisch ist oder nicht von irgendwelchen Vertrauenswürdigen, sondern Dinge, die erwähnt worden sind, die aber nicht auf einem Hadith oder ähnliches basieren, so gilt es diese abzulehnen. Deswegen erwähnt auch viele Sheikh in Sira-Büchern, der Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kommt es sehr, sehr, sehr oft vor, dass Dinge erwähnt werden, die nicht authentisch sind. Und natürlich gibt es auch Biografiebücher, die auch kontrolliert sind und islamkonform sind sozusagen und die auch kontrolliert sind, dass dann nur Authentisches erwähnt wird. Aber es gibt auch viele Geschichtsbücher, die Dinge erzählen, die nicht so passiert sind. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Part. Das ist eigentlich Sache sinnlos, das zu übersetzen. Aber es ist ein Tauchen in die arabische Sprache sozusagen. Und wie ich mehrmals erwähnt habe, das dann zu übersetzen, ist erstens schwer und zweitens für einen nicht, aber gar nicht nachzuvollziehen. Aber wir machen einfach mal weiter, indem der Autor erwähnt, Prophet wurde er durch Iqra. Prophet wurde er durch Iqra. Dieses arabische Wort Nubbi'a sozusagen, gibt eine Unterscheidung in den Koran-Rezitatoren, ja, beispielsweise bei Hafs sagt man zum Beispiel Ya Ayyuha Nabiyyu, ja, und bei Warsh sozusagen sagt man Ya Ayyuha Nabiyyu. Ja, diese zwei Art und Weisen der Leseart, ja, ich merke schon, jetzt sehe ich ganz viel Fragezeichen und so weiter, aber diese zwei Art und Weisen der Leseart, islamisch gesehen, ja, oder die Bedeutung gesehen, oder islamische Gesetzgebung nach gesehen, ergibt es keinen Unterschied. Aber sprachlich gesehen ergibt es doch einen Unterschied. Ja, ob ich beispielsweise sage, Nubbi'a, ja, was mit der Nubu'a zu tun hat, mit der Erhebung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nubbi'a, das ist 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 Nubbi'a, يعني نبأ ربي نبأ من سورة النبأ سوين إس damit ist gemeint, dass يعني eine Botschaft von Allah سبحانه وتعالى يعني es wird ja auch gesagt عما يتساءلون عن النبأ العظيم يعني wonach fragen sie sich wonach fragen sie sich nach der gewaltigen Kunde sozusagen und dies ist eine Kunde يعني eine Botschaft die von Allah سبحانه وتعالى kommt und dann لما يتسفع الشيخ تكون إيه نبوة und wenn dann
Nabi,
Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi, Nabi mit Hemd, Nabi mit Hemd am Ende ist, das ist der Prozess sozusagen, die Kunde kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, jetzt hat er Kenntnis bekommen darüber und dann wird er zu einem Nabi ohne Hemd am Ende. Und zwar ist dies die Erhebung beim Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies ist das, was man im Arab unterscheidet. Ahmed guckt schon und denkt sich, was geht hier ab? Aber wie gesagt, das ist eine Eintauchung der arabischen Sprache, die wirklich mehr und mehrmals erwähnt ist. Das ist auch keine Übertreibung, wie man sagt, die arabische Sprache ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Aber ihr seht, was ein Hemd, ja, dieses Zeichen, was ein Hemd ausmacht. Das eine heißt, er bekommt die Kunde, das andere heißt, ohne den Hemder, er hat die Kunde schon bekommen. Und jetzt beginnt sozusagen der Prozess des Stellen, Erhebung des Stellenwertes bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ist auch egal, warum man nicht mehr darauf
eingeht. فلما يجب جبريل بالخبر ترتفع من كده
نعم ليه so viel islamisch gesehen dann gibt es keinen Unterschied sprachlich gesehen einen kleinen Unterschied war
das überhaupt nicht mehr falsch
nicht verstanden
ja عندما تقرأ في كتب أهل العلم اختلاف في التعريف. فبعض العلماء يرى أن النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ رسالة، والرسول أوحي إليه وأمر بتبليغ رسالة. هذا تعريف تكرره كثيرا في كثير من كتب أهل العلم. بعض العلماء يقول هذا التعريف الصواب أن نقول أن النبي هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، ولكن لم يختص برسالة. أما الرسول أوحي إليه وأمر بالتبليغ برسالة خاصة. وفي الغالب أن النبي يأتي لقوم موافقين أي مسلمين، أما الرسول يأتي لقوم الغالب فيهم الشرك والانحراف والكفر. علشان كده ناس يقول لك أنبياء بني إسرائيل، يعني إيه؟ إيه مثلا بعد سيدنا موسى يجي يوشع دين الله، هكذا أنبياء كلهم مسلمين لهم. لما نزل موسى برسالة التوراة كلهم دخلوا الإسلام وخرجوا معاه من مصر، صح كده؟ وأغرق الله فرعون وقومه، خلاص هم مسلمين، هم يموت موسى النبي اللي يبعده في جاية إيه؟ قوم المسلمين، خلاص كده هيدعوهم بإيه؟ برسالة موسى. فيش كتاب جديد على نفس منهج التوراة، يجي يوشع بنفس التوراة يبلغهم ويحاول يذكرهم ويقودهم للنصر والفتح كما تعلمون في قصة فتح النصر صلائيل. هذا النبي الكريم يوشع بن نون بعد 40 سنة من التيه يضرب عليهم في شبه جزيرة سيناء بسبب تخلفهم عن نصرة الدين. إذا النبي بيأتي بوحي ويؤمر بالتبليغ، فلا يكون نبي يعني ايه؟ فدي الفارق بقى، يوحى اليوم مفيش تبليغ، ماشي كده؟ لا هو يبلغ، بس يبلغ رسالة من قبله، ما بيخطفش بايه؟ برسالة جديدة، على نفس المنهج، والغالب يأتي النبي بين قوم مسلمين موافقين له، الغالب. أما الرسول بيختص برسالة جديدة، وبالغالب بيأتي القوم المشركين، عشان كده النبي نبي رسول جاء على فترة من الرسل بعد أن انحرف في البشرية وانتشر فيها الكفر والشرك وعبادة الأوثان والأصنام، فكان لابد من إرسال رسول، فجاء محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى الضبط في المسألة دي، أو نحمل ممكن كلام بعض العلماء الذين قالوا بالتعريف الأول، بعض العلماء قال ممكن نقول نوجه كلامهم بأن قصدهم لم يؤمر بتبليغ أي على سبيل الوجوب، لكنه يبلغ استحبابا، يبلغ يعني بعض العلماء حب يوجه الكلام خلاص، فقال لك لما نسمع كلامهم طيب إذا هم لعلهم يقصدون أنه لم يؤمر بتبليغ على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب. ودي برضه بتعلمنا جزئيا وقلنا يا جماعه من ادب اهل العلم فيما بينهم، من أدب أهل العلم الإنصاف وحمل كلام غيرهم على أفضل المحامل، وده دليل إخلاص وصدق. دايما المخلص ما يحاولش يهدم غيره، ولكن يحاول يلتمس له الأعذار، ويحاول يوجه كلامه إذا كان في مندوحة الخير بالصواب. وده حقيقة مسألة الكثيرون يفتقدونها. يعني ما بنصدق نرى من يخالفنا، ليه؟ عشان نهدمه وعشان ننتقص من قدره. عارف ليه؟ النبي عزل شهوة في النفس وفقر للنفس لا لله. لو كان لله هتكون منصفا، هتكون عادلا. وده اللي احنا عايزين نوصل للشباب، لان من ضمن محن الأمة اللي احنا بنعيشها هذا النفس الموجود في كثير من بلاد الإسلام، واللي بيسميه البعض بالسبابة. يعني على طول يسد، على طول يبدع ويفسق، غير لنا مفاهيم الإسلام. عندنا مفاهيم عظيمة أوي. الأصل في الإنسان البراءة وحسن الظن، حتى نسمع منه أو نرى منه ما يحوله عن حسن الظن. لا، دول خلوا الأصل فيك إيه؟ سوء الظن، ما يعرفكش يبقى أنت متبع إلى أن تثبت له أنك على السنة. ده حتى سمتك الظاهري لا يشفع لك، لا يشفع لك. حتى وانت سمتك على السنة لا يشفع لك عند هؤلاء. هو الأصل إن في حرج، إن أنت مبتدع، إن أنت على غير المنهج، مع إن الأصل عند أهل الإسلام إيه؟ حسن الظن. كما قال عمر رضي الله عن عمر، كما جاء الأثر في البخاري صحيح، يعني عمر بيعلمنا: كنا نأخذكم بالوحي، أما وقد انقطع الوحي فنأخذكم بما ظهر منكم، وأما السرائر فنفوضها لله رب العالمين فهو أعلم بها. يعني كلام دقيق قوي. يعني في عهد النبوة كنا بنأخذكم بوحي السماء، ينزل جبريل على قلب النبي يقول له: خلي بالك عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة، مع أنه بيصلي مع النبي، خلي بالك، وبيجاهد، بيخف الجهاد، يبقى في الظاهر مسلم، هو قدام الناس يقول له ده مش مسلم، ده رأس النفاق، ومعاه سين وسين وصاد وعين ولام، كل دول معاه، دول كلهم منافقون، يبقى النبي عارفهم ولا لا؟ وعمر والصحابة المقربين كاتم السر حذيفة عارفهم ولا لا؟ عشان عمر وفكرة أنه كنا نأخذكم بالوحي، في وحي بينزل يخبرنا عن فلان وفلان. طب الوحي انقطع، عشان مات النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، مفيش وحي ينزل يخبرنا، صح؟ يبقى احنا نعامل الناس على ما ظهر منهم، مش نحكم على النيات والمقاصد والإرادات، لأنه لا سبيل إلى هذا، فلا يعلم هذا إلا الله رب العالمين. افهم ده كويس. يبقى أنا كمسلم عندي أصل، شفت الأخ محمد ما لا أعرف، فهمت أصلنا ما شاء الله، أحسن فيه الكرم الأخ ده ما شاء الله على المنهج، عرفت كده؟ مش أول ما شوفه مكشر إيه في إيمانك وماذا؟ ما عرفوش. طب ما تعرفوش، سلم قالوا قبله كويس. لا، ما دمت ما عرفوش يبقى عندي ايه؟ مش على المنهج، انا متهم على طول. ده النبت الخاطئ، ده النبت اللي شوه واساء للعلماء واساء للدعاء من حيث لا يدري. فعنده الاصل ايه؟ التهمه. احنا عندنا الاصل ايه؟ حسن الظن. شوف حديث أسامة بن زيد، ركز معايا عشان الكلام ده دقيق ومهم. حديث أسامة بن زيد في الغزو، في سرية من السرايا، على بسيف أحد المشركين، الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسمع عمله قتله بعد أن قالها. الخبر وصل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا أسامة أقتلته بعد أن قالها؟ قال ما قالها إلا وبريق السيف على عنقه، يعني ألا خوفا من السيف. قال هل لا شققت عن صدره؟ هل هناك من أنبأ بخبر الصدر؟ هل نزل عليك الوحي وقال لك يا أسامة بقالها كذبا ونفاقا خايف من السيف؟ يقول وما زال النبي يكررها حتى تمنيت أني ما دخلت الإسلام إلا هذا اليوم. إذا جماعة احنا بناخد الناس بالظاهر بما يعلمون، لكن ما جيش أحكم عليه كل قصد ده كنيته بأخده. شوف كلامه، حتى وإن كان ظاهر الكلام السوء إن كان له مندوحة في الخير احملها عليه. شوف العلماء يقول لك لعلهم يقصدون كذا، الله على المندوحة الطيبة ماشي كده، يحملوا على المحمل الطيب، ده المنهج. أدي واحد، لأن للأسف يا جماعة هناك من الشباب من أصبح وصيا على المنهج وهو المسؤول عن المنهج، يدخل فيه من شاء ويخرج منه من يشاء، كأن الفرقة الناجية لا تخص إلا جماعته فقط، سبحان الله. فبالتالي أخذوا من منهج أهل السنة باب الاعتقاد، فتركوا أبوابا عدة في منهج أهل السنة. يقول لهم انقضوا يا جماعة، ده من منهج أهل السنة الخلق الكريم، ده ما حققتهوش ليه؟ فقالت ما شاء عقيدتك سليمة ما شاء الله عليك، بس العقيدة مش هي كل المنهج، العقيدة جزء من المنهج. افهم ده كويس، ان في بعض الناس خلاص المنهج كله عنده ايه المعتقد فقط، دول لا، ده جزء من المنهج. في عندنا منهج الخلق الكريم، في المنهج اهل السنة الاخلاق. ها طب هل من منهج اهل السنة السبت واللع والخوض في الاعراض؟ اخبروني بربكم الاجابة.
لا
طب اهو بنتأسف من عليه الصلاة برسول الله صحيح. وإنك لعلى خلق عظيم، ما كان النبي سبابا ولا لعانا ولا بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق. ما تتأثوا بي في المنهج ده، الكفار يؤذونه فيقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اه والله، ده حتى اللي اذوه عينا وامعنوا في الاذاء لما دعا عليهم باسمائهم يوم احد، القران نزل ينهى ليس لك من الامر شيء، ما تدعيش باسمائهم. يوم سبحان الله الاشخاص اللي دعا عليهم النبي باسمائهم كلهم دخلوا الاسلام واصبحوا من جنود الاسلام. مش ده المنهج؟ فتحت بند الشدة على المخالف ضاعت مفاهيم. نقول لك نعم، الشدة مش معناها الخوض في العرض ولا السب ولا اللعن، الشدة معناها أن نشتد عليه عند المخالفة وننصح له ونأطره على الحق أطرا ونكون حريصين عليه وعلى دينه. دي الشدة. ومع مين؟ مع المبتدع الداعي للبدع. طب إذا كان من أهل السنة وقال قولة فيها بدعة أو فعلة فيها بدعة، ودي مهمة قوي لابد أن تدونوها بارك الله فيكم وتسجلوها على الدرس، ده المنهج. لما نتكلم عن المنهج الآن يا شيخ عبد الكريم، الواد عبد الكريم ده لا جنب من أهل السنة على المنهج، خلاص كده. فترة انحرف في قول من أقوال المبتدعة قلبي، خلاص كده، ومن أهل السنة. نقول استنى كده، القول اللي قاله في البدعة ده هل خالف به أصل أصول السنة؟ نعم، بس بشرط يكون أصل مجمعا عليه، احفظ ده معايا قوي عشان في التأثير البدعة لما تيجي تبدع حد وتضلله خطيرة جدا تضلل الناس قد يكون مخطئا ومعذورا لكن لابد ان نصوب الخطأ ونعلم في الناس لكن نضلله دي قضية تانية خالص ودي اللي مش عارفين الشباب الصغير يفرق بين امرين عندما اقول لك من خالف اصلا من اصول اهل السنة وقع في البدعة انتبه اي اصل لابد يكون اصلا من اصول اهل السنة المجمع عليه ما فيش حد يخالف فيه احفظ الله زي حديث عائشة رضي الله عنها عندما سألتها معاذة يا عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت له أحرورية أنت قالت لا لست حرورية ولكني أسأل قالت كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هنقف هنا تفحى معي أول قضاء الحائض للصوم ثابت نصا وإجماعا وعدم قضائها للصلاة ثابت نصا وإجماعا ما فيش حد اختلف فيه أبدا لإجماع المسلمين على أن الحائض لا تقضي الصلاة في فترة الحيض يعني يحفظ منهاش رحمة ماشي كده معاذة سألت عن ايه عن قضاء الصلاة اصل من اصول اهل السنة المجمع عليه يحفظ معاذة فنفذتها عائشة بايش البدع لان من فقط اللي يقولوا ده الخوارج الخوارج خلف النص وخلف اجماع المسلمين في الباب ده فيأمرون الحائض بقضاء الصلاة ايضا عشان كده نسبتها عائشة لإيه؟ للبدع فقالت أحرورية أنت إن حرورية عن نسبة القرية اسمها حروراء بالقرب من الكوفة بالعراق كان أول اجتماع للخوارج في القرية دي فسموا باسم ده حرورية نسبة لحروراء يبقى معاذة هنا لما سألت عن مسألة تخالف النص والإجماع فعلشان كده اللي يخالف أصل مجمع عليه ينسب للبدعة وبعدين ينسب لها تصحيحا للمسار انت خالفت اصل انت كده هتبقى من الخوارج لا انا مش منهم انا بس بتعلم اخذ معايا كويس طب هل يا ترى لما الواد عبد الكريم ده قال قولة فيها بدعة انا رحت قلت له يا عبد الكريم دي بدعة فنصحته وهو سمع النصيحة وأصر عليها لو أصر شكرا لا كرامة اشتد عليه ولا كرامة لأنه علم أنه خالف أصلا من أصول أهل السنة المجمع عليه وبإقامة حجة ورغم كده إيش أصر علشان كده عائشة قالت أحرورية أنت ابصره بالنصيحة عشان ناخد بإيديه ماذا قالت؟ لست حرورية بقى. يبقى واجب على من وقع في قول البدعة أو فعل البدعة إن نصحناه بالدليل أن يرجع ويزيل عن نفسه الشبهة ده واجب حتى لا تتهم ولا يساء بك الظن تحفظ معايا يبقى إذن من خالف إيش؟ أصلا وبس لا مجمع عليه لأن الإجماع يا جماعة ده قاعدة مهمة قوي عارف إجماع يعني إيه؟ يعني أجمع علماء العصر قاطبة على حكم العلم قاطبة طيب لو خالف عالم واحد ينقض الإجماع ما بقتش مسألة إجماع يا نشرح لو قلنا الصحابة أجمعوا على أمر وجي صحابي أو صحابيان خلفوه يبقى ديش مسألة إجماع يقول لك الذي خالف في الأمر نقض الإجماع لأن الإجماع معنى إيه؟ ما فيش له مخالف مسألة أجمعت عليها الأمة قاطبة علماء الأمة ما فيش حد يخالف في الباب ده طب إن خالف بعض العلماء والعلماء نفس المبتدعين زي الخوارج والعلماء مش خدهم بالعلم خالفوا، يبقى الخلق اللي خلق العمل نقض الإجماع. كده تجد مسائل الإجماع قليلة جدا، حتى في الفقه مسائل الإجماع قليلة جدا، إنها مسألة مش سهلة. خلاص، يبقى إذن في الأصول المجمع عليه إن خالف أحد في أصل واحد في الأصول أهل السنة المجمع عليه، أكد هو إن أحيانا بنتكلم مع طلبة طلبة علم فساعات بنطلق بعض الأمور لكن بتحصل عندهم لبس لأن عندهمش القيود كده، بأكد هو ده مش أي أصل، ده أصل مجمع إيش عليه. يا فلان كده بدع أفرض رغم وضوح الدليل يبقى مبتدع، لا ده أنا لا نصحته ولا ذكرته ولا قمت عليه حجة وقمت على طول دبحته وأفقدته، يبقى ده جور وضلل. أنا لم نعكش تحذر الناس من هذا الخطأ، يحفظ معايا كويس ثاني هو، لكن أنا بمنعك من هضم حق من قال أو فعل إن كان من أهل السنة وخلفت لي إما متأولا فانصحه بين له زيد عنه شبهة، لا على طول نقوم نقصه. فأول حاجة يعلموها للناس ما تسمعش البرهان، ما تسمعش السيد، ما تسمعش المحمد، ما تسمعش العربي، ما تسمعش العبد الكريم، ده لسه جاي الإسلام يا ولد. إيه الدين العجيب ده؟ أول لما أدخل الإسلام وعايز أتعلم يجيني واحد من دول يقول لي ما تسمعش لحد. طب أنا أسمع لمين؟ فهمتني؟ إذا خالف هو المنهج أهو المفترض النبي قال يا معاذ إنك تأتي قوما هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أول حاجة مش اوعى تسمع لها مش جالك، طب علمه الأول التوحيد، علمه أصول أهل السنة والجماعة. لما يتعلم، مادام أنت من أهل العلم، لما يتعلم التوحيد ويفهم هيعرف فين الحق وفين الباطل. لكن هو لسه ما اتعلمش الصح، أنت أفقدت الأمة كلها وعلماء الأمة كلها، طب هيتعلم منين وانت مجهول كمان عنه؟ طب ما انت اولى بالتجهيل من غيرك، دي مشكله تانية. طب انا ما اعرفكش فخلاص ما ناخد بنفس منهجك وهفتك واقول عليك منحرف، ده ايه رايك ترضى بده؟ ايه هقول لك كده ان انت مزقت الامه وتحذفت انت وجماعتك وفرقت جيش شمل المسلمين بهذا الفكر، يبقى انت اللي اتحذفت مش انا. ايه رايك ترضى؟ مش النبي قال لنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ ليه يا جماعة؟ خلق الرحمة غاد عن الكثير في باب العلم. هل النبي كان يترك أصحابه إذا اجتهد من المجتهد وأخطأ يسيبه ويقر على الخطأ ولا لا؟ ولا كان يعمل معهم إيه؟ كان ينصحهم ولا لا؟ ويذكرهم ولا لا؟ ويأخذ على أيديهم ولا لا؟ طب ليه ما نذكرش بقى؟ عارف ليه؟ حظوظ الناس. احيانا بمن الملك جل جلاله على فلان بالشهره والمعز الناس يعرفوه، فتيجي واحد تاني شايف نفسه مغمور مثلا فبينشا الحسد لا شك. ولذلك العلماء قالوا ان الحسد كبيره من الكبائر بين العوام، وهي بين العلماء اشد، دي مشكله كبيره جدا بين اهل العلم حسب موجود. فنقول لك دايما لما تيجي تنكر فتش في نفسك، انت تنكر لله ولا لنفسك؟ في حظ نفس ولا ايه؟ انتبه. عارف لو دايما شفت نفسك افضل الناس وان انت وحدك اللي على الحق وغيرك مخالف، اعلم انك خالفت الطريق، لأن من شيمة أهل الصلاح اتهام النفس بالتقصير دائما. قال الإمام الشافعي قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. ده إيمان، ده فقه الأئمة. تلاقي شباب صغير جدا ويسقط ويذبح القص بدون بينة ويأخذ بظواهر الأمور، يقول يا جماعة انتبهوا، فارق بين واحد من أهل السنة وقع في قول بدعي أو فعل بدعي متأولا، وفارق بين مبتدع قصد يدعو للبدع مصر عليه. الأول نعمله بإنصاف، أولا نصوب الخطأ ونبين الصواب بالدليل وننصح له ونعرف قدره، كما أقول كثيرا لكم مقولة ابن القيم في أحد مشايخه عندما اختلف معه، قال شيخنا حبيب إلى قلبه ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، ماشي كده؟ إنما مع المبتدع ده حاجة تانية، ده خلاص أصر على الدين ومصر ولا يقتنع بدليل ولا ده حاجة تانية بقى. طب يبقى لابد يكون عندنا إنصاف، يكون عندنا إنصاف، يبقى نعلم الناس التوحيد، نعلم الناس الحق، فلما يعرفوا الحق هيبعدوا عن الباطل. بعد كده نحذرهم بقى من مين؟ نحذرهم من فعل المبتدعين الدعاة للبدع المؤثرين له المنظرين له المصرين على الباطل ولا يسمعون للدليل، حاجة تانية. إنما كهو أن أهل السنة وكياما ربنا جعل سبب لهداية الكثيرين ونفع الله به البلاد والعباد، وجي أخطأ في فتنة من الفتن، دل من دل وسقط من سقط في أمور هي عرضة للتأويل، عرضة للتأويل ليست من مسائل الإجماع، خلاص كده فإنهم ما تدعوش ما تضللهوش، قول إنه أخطأ أخطأ مش عيب وليست من قصد. كان الصحابة يخطئ بعضهم بعض ويختلفون في مسائل عظيمة أو فيما بينهم، لكن ما فيش تضليل. يقول لك إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يعني هو على كل حال مأجور. عارف ليه؟ اسأل نفسك هذا الذي أخطأ في مسألة هل يقصد الحق ويبحث عنه أم يريد الباطل؟ لا شك أنه عايز إيه؟ الحق، زي ما أنت عايز الحق تكمل وعايز يوصل ليه كمان تقصد بالدليل. إذن نقول لك إذا أخطأ في مسألة يبقى لازم ننصفه، وإلا لو اتبعنا المنهج هذا هنسقط كثير من علماء السلف، دي ما يدروش عليها. ثم كثير من علماء السلف الكبار قالوا بأقوال بعض أهل البدع ولا إيه؟ حتى باب الأسماء والصفات بعضهم من سقط تحريف بعض الصفات من الأئمة بشكل الأسماء، ها؟ إن هم بعضهم من سوء فهمهم بعضهم طلب كده من يحرف بعض كتب أئمة السلف، هل كده ولا لا؟ فشوف حتى لو عميل كتير وصلهم العذر لك إيه؟ وعذرهم أنهم كانوا في بيئتهم كانت القيادة الدنيوية فيها على رأي أهل البدع، أي المعتزلة أو كذا أو كذا، والعالم ده وكان في وسط البيئة دي وكان في صديق وكان في كذا وفي كذا، تقول لك فربما تأثر ببعض أقوالهم فذكرها في كتابه سهوا. عارف ليه؟ إنه إيمان، فما يقدرش يسقط الولد ده، لكن يقدر يسقط بني عاصم سهل أوي. القمم نذبحها، دي خطيرة أوي. فأنت لازم يكون عندك ميزان العدل والإنصاف. يبقى نفرق بين عالم أو داعية من أهل السنة قال قولة أو فعل فعلة أو زل في مسألة أو مسائل، خلاص كده، متأولا مجتهدا محبا للوصول للحق ونصرة الدين، ولكن واقع نقول لك انصح له وبين الخطأ بالدليل، ولكن لابد أن تكون عادلا معه، لأن من منهج أهل السنة الخلق الكريم والإنصاف والعدل وعدم الظلم. اقرأوا العلماء كثيرا في كتبهم، مثل ما أقول لك شوف كده أدب ابن القيم في كتاب المدارج السلفيين، لو ذكر الثاني وأقول لك لماذا صنفه إلا وقع هذا الكتاب قبل أن يعلق عليه ابن القيم للإمام الهروي لكانوا ضللوا بدعوه. الإمام الهروي صنف كتابا اسمه منازل السائرين، عمل فيه 100 منزلة، ولكن كان له تأثر بالتصوف، فهو يعني ضمن الكتاب فيه شطحات الصوفية، كتاب فيه خير عظيم لكن فيه بعض الايه الشطحات. شوف أدب ابن القيم يروح مصنف على الكتاب كتابا يسموه مدارج السالكين، خد نفس المنازل بتاعة الإمام الهروي النية ماذا كده؟ عمل فيها ايه؟ نقحها بقى، الشطحة نشيلها نرميها ونخلي الحق ونزود عليه. وفي المقدمة كلما ذكر الشيخ يقول قال شيخ الإسلام الهروي، ده الأدب، ده الإنصاف، ده الإنصاف والأدب. لو وقع هذا الكتاب في أيدي أولادنا دول، شكرا شكرا يولعوا فيه. إنما شوف أدب ابن القيم دل على منهج أهل السنة، العلامة ابن القيم اللي بيعلم البشرية الأدب، بيعلم إن منهج أهل السنة مش معتقد صحيح فقط، ده فيه خلق كريم وفيه فهم سديد، فهم الصحابة رضي الله عنهم اللي كان عندهم خلق الرحمة وخلق العدل وخلق الإنصاف و و و و آه لو طبقنا المنهج كاملا الله لصالحت على أيدينا البلاد وانتفع بنا العباد، كنا حقا من أتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذا أقول لك أخي، إذا رأيت في قول أخيك حتى وإن كان ظاهر السوء ولكن له مندوحة الخير تحملها عليه والتمس له العذر، فإن أخطأ صوب الخطأ بالدليل وبأدب واختفي الخطأ، مش تعد ده بعضهم يقعد يبحث لك على الأخطاء ويقلب لك في الماضي، تقول طب انتظر انتظر. كمان قاعدة مهمة يا شيخ حسين، العبرة بنهاية الرجل أجل بدايته في الاستحباب. أحيانا في بداية الطلب انتوا عندكم ناس كتير منكم مبتدئين، لذا عند الطالب في بداية تخليط ممكن يقول حديث موضوع، قصة موضوعة، صحيح يقع في قول بعض أهل البدع، ما هو لسه يعني في البداية مش عارف، وكمان كان بيسجل وكله مرئي. طب ما احنا لو فتشنا لكم انتوا كمان خلي لكم بلاوي صور، لو نفتش لان الاسلام ما قالناش فتشوا ونقيبوا على الاخطاء، فيقعد يبقى ده شوف ده بينقل عن مبتدع. شكرا طيرته والله، يطيره هو كمان، ده مش منهج اهل السنه، ليس هذا من السنه يا قوم. تعلموا السنه تقوم نبيكم ومن اصحاب نبيكم، فهذا هو المنهاج. لا تبحث عن أخطاء ولكن الكلمة تلغي المعاذير، والعبرة بنهاية أمره لا بالبدايات، لأن كما قال أهل العلم العبرة ليست بنقص البداية ولكن بكمال النهاية. ما تفتش في الماضي، لأن الماضي لا شك أن معظم العلماء ومعظم الدعاة في بداياتهم كانوا لسه حديث عهد العلم وطلب العلم، فربما كتلهم أخلاق وأغلاط وقع في بعض الأمور، خلاص ده أنت. طب مش في علم التجريح انتوا بتقرأوا يا شباب يا اللي بتجرحوا، ان في حاجة اسمها علماء اوصيوا بالوهم او الوهم في كبرهم فحصل عندهم خلط في الرواية، فيقول لك ينظر الى رواياته ان كانت قبل الوهم مقبولة وبعد الوهم غير مقبولة. مش دي قاعدة في التجريح يا ابني؟ الواد الشيخ احمد ده محدث مثلا وصل لسبعين سنة بدأت العملية تختلط عليه، ينسى الذاكرة تخونه والحفظ يضيع منه، فبدأ يخلط في الرواية. فنقول لك استنى، قبل سن السبعين ده من الثقات خد منه، الرواية دي لا عملها بعد سن السبعين ما تاخدهاش، ما نقبلش دي لأنها جات له انت لما اختلط عليه الأمر. فكذلك نقول العلماء والدعاء في بداياتهم كان لهم تقصير، نعم في بداية الطلب عندهم عاطفة وحب للدين ونصرة الدعوة، فكل ما يقرؤونه ويقولونه لا شك يكون في أخلاق وأغلاط. ده حتى أخت المهن الدنيوية لما تروح تتعلم أي مهن بتغلط ولا لا؟ واحد شغال على مكان اللي يدي طارق لسه مش عارف، واللي لسه صاحبنا تكاوى بيه شغال على مكوى في مصنع بيكوي بتاع سيارات ويكوي الكراسي، فراح يحط النقوة على ايديه لسه يا ايه مش عارف. كذلك اهل العلم واهل الدعوة واهل الفضل في هداية فيهم كلهم اخلاق. يعني انت لو دورت لي هتلاقي بلاوي صدق في البدايات. انا بقول لك اهو. ويمكن انت تسمع بعض الدروس لي اقول لك سبحان الله. كنا زي ما احنا في الليل نقول مثلا القصة يبقى انا موضوع. ويجي واحد يذكرنا. وارد. وارد تقع وتخلط وتغلط. فالعبرة بنهاية مقالك لا ببداياته. فما تشغلش وما تنقضش. والثالث لأخيك الستر. إنها رحمة. فإن بدر منه البدعة وأصر عليها نصحناه فلم ينقطع عندها نحذر منه. أما إن كان من أهل الحق ومن أهل السنة ويريد الخير ولكن وقع نشوف وقع في إيه ونصوب الخطأ. وده منهج نتعلمه من القراءة التراجم العلماء. عشان كده أوصيكم بالقراءة التراجم العلماء فإنها تربية قبل أن تكون علمية. نعم.
زمان بقيتها Wir erwähnen, was der Unterschied zwischen einem Propheten und was der und einem Gesandten ist. Das Wort oder der Begriff Nabi und Rasul, yani Prophet und Gesandter, was ist sprachlich gesehen oder islamisch gesehen ebenfalls, was ist der Unterschied davon? Es gibt manche, und diese Aussagen werden wir noch etwas näher erläutern, aber es gibt manche, die es so weit erläutert haben und gesagt haben, der Prophet hat die Botschaft von Allah bekommen, ohne die Aufgabe, diese Botschaft zu verkünden und zu verbreiten. Ja, diese Aussage werden wir nachher noch etwas näher erläutern, nicht einfach so mitnehmen. Und der Rasul ist derjenige, der die Botschaft bekommen hat, mit der Aufgabe, diese Botschaft zu verbreiten. Um es am besten und abschließend festzuhalten, sollte man wissen, und dies ist die authentische Erläuterung dieser Angelegenheit, der Prophet wird oft zu einem muslimischen Volk geschickt. Der Prophet wird oft zu einem Volk geschickt, das bereits rechtgeleitet ist. Der Nabi, sozusagen der Prophet, wird oft geschickt zu einem Volk, das bereits rechtgeleitet ist. Er kommt einfach nur, um die Botschaft zu wiederholen oder um die Menschen an diese Botschaft zu erinnern. Der Rasul, der Gesandte sozusagen, kommt oft oder kommt in den meisten Fällen zu einem Volk, das Götzen anbetet oder anderes, und er kommt mit einer Botschaft, um diese Menschen vor diesen Götzen hin zu erretten. Also der Prophet, derjenige, der zu einem Volk kommt, das bereits rechtgeleitet ist. So sehen wir beispielsweise auch in den Geschichten der Propheten, ja, dass sie gekommen sind, und dann sind sie verstorben, und dann ist direkt ein anderer Prophet zu diesem Volk gekommen, und dann ist er verstorben, und dann ist direkt ein anderer Prophet zu diesem Volk gekommen. Und sie hatten alle bereits schon diese Botschaft gehabt. Der Rasul, sozusagen der Gesandte, wird geschickt zu einem Volk, um dieses Volk vom Götzendienst zum Monotheismus aufzurufen. Mit einer vielleicht neuen Botschaft oder ebenfalls mit einer Botschaft, die bereits vorhanden war, aber die mit der Zeit verändert und gefälscht wurde. Und hier sehen wir beispielsweise ein Beispiel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Deswegen trifft beides auf ihn zu. Er ist geschickt zu einem Volk, bei dem die Botschaft bereits früher vorhanden war, aber sie wurde verfälscht oder geändert und ähnliches, und ebenfalls zu einem Volk, das gefüllt war mit Götzendienst und ähnliches. Ja? Damit wir diese Art und Weise nachvollziehen, diese Aussage, die wir am Anfang erwähnt haben, ja, in dem manche Erläuterer oder manche Gelehrte sagen, der Prophet wird zu einem Volk geschickt mit der Botschaft, aber ohne die Aufgabe, diese Botschaft zu verbreiten. Und der Gesandte wird geschickt zu einem Volk mit einer Botschaft, mit der Aufgabe, diese Botschaft zu verbreiten. Manch andere Gelehrte, die von dieser Aussage gehört haben, haben versucht, diese im Einklang zu bringen und haben gesagt, bestimmt haben die früheren Gelehrten damit gemeint, dass er eine Botschaft bekommen hat und es ist keine Pflicht für ihn, das so aufzurufen, aber es ist erwünscht. Ja, kommt ja nicht, was damit gemeint ist. Denn es gibt manche, die gesagt haben, der Prophet bekommt eine Botschaft und es ist keine Pflicht für ihn oder er muss sie nicht verbreiten. Und weil diese Aussage nicht ganz konform ist, gibt es Gelehrte, die diese Aussage sozusagen verbessert haben und gesagt haben, bestimmt haben diese Gelehrte damit gemeint, er bekommt eine Botschaft. Es ist keine Pflicht für ihn, dazu aufzurufen, aber es ist erwünscht. Dies zeigt uns eine sehr, sehr wichtige Sache, in die der Scheich jetzt etwas mehr eingetaucht ist. Und zwar, dass man im Islam ebenfalls das richtige Benehmen haben muss. guck mal, diese Gelehrte, die diese Aussage getroffen haben, diese Ursprungsgelehrte, ja, die gesagt haben, ja, und er hat keine Pflicht dazu aufzurufen, oder er muss nicht, oder er soll nicht dazu aufrufen, oder wie auch immer. So sind Gelehrte danach gekommen, die diese Aussage verbessert haben, und für diese Gelehrte eine Entschuldigung gesucht haben, haben gesagt, bestimmt haben diese Gelehrten das und das gemeint. Ja, dies zeigt, Entschuldigt. Dies zeigt das schöne Benehmen und die schöne Art und Weise bezüglich der Gelehrten, wie man miteinander umzugehen hat. Ja, dass sie eine Aussage von früheren Gelehrten hören und dann nie sagen, wie kann er diese Aussage tätigen oder wie kann er das machen oder wie kann er das machen, sondern Entschuldigung für ihn gesucht haben. Und wie viel man das sieht, ist das auf jeden Fall genau die andere Seite der Medaille von dem, was wir heute sehen. Denn wenn wir beispielsweise sehen, und das hat der Sheikh mehrmals erwähnt, in Büchern von Ibn Qayyim beispielsweise, in denen er über seinen Lehrer redet. Ja, Ibn Qayyim war ein großer Lehrer gewesen. Wenn er über seinen Lehrer redet oder über einen anderen Sheikh, dann hat er gesagt, dieser Sheikh, dieser Lehrer ist ein Liebling von uns. Ja, wir haben ihn ins Herz eingeschlossen, aber die Wahrheit ist uns lieber als unser Sheikh. Und so sollte immer die Art und Weise sein. Man sollte nie von Emotionen geleitet sein, dass man sagt dies oder das, sondern dass man immer bei der Wahrheit bleibt. Ja. Und guck mal, seine schöne Art und Weise. Er sagt, dieser Sheikh ist ein Liebling für uns. Wir haben ihn ins Herz eingeschlossen, aber die Wahrheit ist uns lieber. Heute sind wir in einer Zeit angekommen, in der die Menschen genau andersrum handeln. Und das ist traurigerweise. Und Geschwister, die sich mehr mit dem Islam und islamische Themen beschäftigen, sehen, dass heutzutage eine Krankheit im Umlauf ist, die oft von Jugendlichen ausgeht, nicht von älteren Menschen, sondern die oft von Jugendlichen hervorkommt, dass sie sofort Menschen beurteilen. Ja, und nicht einfach nur mit Barmherzigkeit und auf schöne Art und Weise beurteilen, sondern dass sie sehen, okay, dieser Sheikh hat diesen Fehler gemacht und er ist ein Mubtadi und er ist vielleicht ein Kafir und er ist dies und er ist nicht auf dem Menhaj. Ja, eine Krankheit, die heute den Umlauf macht, dass man nicht mehr Entschuldigungen sucht. Dass man nicht mehr Entschuldigungen sucht für seine Geschwister, sondern dass man seine Geschwister versucht, einfach nur bloßzustellen. Sondern dass man versucht, seine Geschwister einfach nur bloßzustellen. Die Art und Weise des Muslims sollte sein, dass er immer Gutes denkt. Ja, wenn ich beispielsweise einen Bruder sehe, und der Sheikh hat das Beispiel mit Muharram gemacht, wenn ich beispielsweise den Bruder Muharram sehe, ja, und dann sieht man, okay, sein Offenkundiges, ja, was hervorkommt, entspricht dem Islam. Sein Offenkundiges, natürlich das Innerliche kennt nur Allah, keine Unterscheidung. Das Offenkundige ist, dass er, was? Dass er ein Muslim ist. Wir machen Husnul Dhann mit ihm, wir denken Gutes über ihn. Und die sollte die Art und Weise sein. Nicht, wie es manche die Art und Weise haben, und sie sehen ihn an, gut, manchmal sieht er wirklich gefährlich aus, aber sie sehen ihn an, und dann denken sie sich, genau, das sind auch ein Mensch. Auf keinen Fall. Der hat irgendwie sehr schwarze Socken am Hälfte. Ja, sondern, dass sie sich direkt darüber lustig machen. Nicht lustig machen, sondern, dass sie urteilen, wie sie möchten. Und jetzt kommt eine Aussage von Umar, radiallahu anhu. Ja, Allah wohlgefallen auf ihm. Die wirklich Gold wert ist. Guck mal, was er gesagt hat. Ich höre auch diese Aussage zum ersten Mal heute, aber eine sehr, sehr schöne Aussage. Der hat gesagt, während der Prophetenschaft haben wir die Menschen beurteilt nach der Offenbarung. Während der Prophetenschaft haben wir die Menschen beurteilt nach der Offenbarung. Was ist damit gemeint? Ja, nach der Offenbarung. Beispielsweise, man hat eine Person gesehen, man hat das Offenkundige ist, dass er ein Muslim ist. Offenkundig, ja, wie die größten Heuchler, die beispielsweise in Medina mit dem Propheten zusammengelebt haben. Ja, sie waren Heuchler, aber das Offenkundige geht von ihnen hervor, dass sie vielleicht recht schaffen, dass sie gute Muslime sind. So sagt Omar radiallahu anhu, während der Prophetenschaft haben wir die Menschen beurteilt nach dem Offenkundigen. Also sprich, ich sehe eine Person, ich denke mir, wow, das hier ist ein Muslim und so weiter und so fort. Und dann kommt der englische Brief und gibt dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Offenbarung und der sagt, der und der ist ein Heuchler. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yani, dem Geheimnisträger, Hudhayfa ibn Yaman, dass er ihm gesagt hat, der und der und der, dass er den Namen der Heuchler hat. Ja, also sagt Omar, die Menschen haben wir beurteilt bei während der Prophetschaft nach der Offenbarung. Die Offenbarung ist gekommen, als sagt, der ist ein Heuchler, so haben wir das bekommen. Dann sagt er, aber nach der Offenbarung also nach dem Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nach der Offenbarung, beurteilen wir die Menschen nach dem Offenkundigen. Das heißt, wenn ich einen Bruder sehe und er sieht aus wie ein Muslim, dann muss ich mir nicht denken, oh, der gehört dieser Gruppe an oder er ist dieser Abspaltung oder er ist, nein, das Offenkundige, ich sehe den Bruder, er ist ein Muslim, den habe ich ins Herz geschlossen. Ja, das Offenkundige. Guck mal, er erwähnt drei wichtige Etappen. Er sagt, während der Prophetenschaft haben wir sie beurteilt nach der Offenbarung. Nach dem Tod des Propheten haben wir sie beurteilt nach dem Offenkundigen und das Verborgene kennt nur Allah. Ja, eine sehr, sehr schöne Aussage. Das heißt, ich beurteile, wenn ich den Bruder Muharram sehe und ich sehe sein Offenkundiges und er ist ein Muslim, den beurteile ich danach. Was in seinem Herzen ist, ja, ob er so ist, ob er heuchelt, ob er das macht, ob er, das weiß nur Allah, das habe ich nicht zu beurteilen. Das habe ich nicht zu beurteilen. So sehen wir beispielsweise in der von Usama ibn Zayd, der in der Schlacht gewesen ist. Ja. Und während der Schlacht, was war gewesen während der Schlacht, hat er eine Person umgebracht. Mit dem Schwert hat er ihn umgebracht, nachdem er die Shahada gesagt hat. Man muss sich das vorstellen, er war mit ihm in einer Schlacht gewesen. Und dann ist er auf einem Grab, will ihn umbringen und die Person unter ihm sagt, ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gott hat, neben Allah gibt und dass der Prophet sein Diener und sein Gesandter ist. Was macht Usama ibn Zayd? Nimmt das Schwert und bringt ihn um. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam davon mitbekommen hat, hat er ihm gesagt, oh Usama, in einer Verwundertheit, in der Art und Weise der Sprechung des Verwundertseins, oh Usama, hast du ihn umgebracht, nachdem er es gesagt hat, denn er das Glaubensbekenntnis. Hast du ihm das gesagt? Hast du ihn umgebracht, nachdem er das gesagt hat? Und so sagt Usama, oh Gesandter Allahs, er wurde von seinen Gefühlen getragen. Er hat gesagt, es war eine Anstrengung. Ja, er hat versucht, eine Entscheidung zu treffen. Und er hat gesagt, oh Gesandter Allah, er hat es nur gesagt, weil er Angst vor dem Schwert hatte. Guck mal, was dann der Prophet antwortet, ihm gesagt hat, sinngemäß, bist du in sein Herz eingedrungen oder hast du Kunde bekommen, was er in seinem Herzen trägt? Und Usama wiederholt und sagt, der Prophet hat dies so oft wiederholt und wiederholt, bis ich mir gewünscht habe, dass ich noch nie vorher in den Islam eingetreten bin, erst heute. Guck mal, subhanallah. Sie sind einer Schlacht. Mag sein, dass er vorher der größte, schlimmste war, aber der Prophet sagt ihm, wie konntest du ihn umbringen, nachdem er das Glaubensbekenntnis gesagt hat? Das heißt was? Wir haben nicht die Aufgabe, in die Herzen der Menschen einzudringen und zu sagen, der ist ein Heuchler und der ist so, sondern wir urteilen nach dem Offenkundigen. Sagt er das Glaubensbekenntnis, so ist er für uns ein Muslim. Wir sagen nicht, er sagt es, weil er Angst hat, oder er sagt es, weil er Angst vor den Muslimen hat, oder er sagt es, weil er Angst vor dies oder das hat. Nein, wir sagen, wir haben nicht die Aufgabe zu urteilen. Und hier ist das Problem, dass viele Jugendliche heute über Menschen urteilen, was diese Thematik angeht. Und das ist ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema. Ja, und du siehst sie, wie sie urteilen ohne Ende. Ja, und das Problem ist, sie urteilen nicht über ihresgleichen. Das Beispiel, ich bin 25 und Muharram ist auch so knapp 25, 26, mittlerweile glaube ich 27, alter Mann. Und ich urteile über ihn. Wir sind in einer Altersklasse, wir sind vielleicht gemeinsam auch. Nein, nicht nur die. Das Problem ist, die Jugendliche heute, du siehst ihn, dass er 20, 23 ist und er redet über große Gelehrte, die vielleicht 50, 60, 70 Jahre sind und sagt er was? Dieser Gelehrte ist ein Ungläubiger. Dieser Gelehrte, Allahi, ich habe das schon mit eigenen Augen gehört, dass sie über einen sehr, sehr großen Gelehrten, der heute noch lebt, mit Allah sein Leben segnen, dass sie über ihn sagen, was, dieser Gelehrte, der ist nur stark im Hadith und von dir kannst du aber sonst kein Wissen von ihm nehmen. Wer bist du, dass du das über ihn sagst? Auch wenn er falsch liegen würde, nehmen wir nur, im Islam hat es das Recht, Respekt vor dem Alter. Selbst das schon ist ausreichend, dass du ihn respektierst und nicht schlecht über ihn redest. Aber traurigerweise sehen wir, und dass diese Menschen, dass sie sagen, das ist der Menhaj, ob es dir gefällt oder nicht. Ja, Menhaj ist die Methodologie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir sagen, das ist der Menhaj. Wenn er falsch liegt, muss ich sagen, dass er falsch liegt. Ob es ihm gefällt oder nicht. Ja, aber mein Bruder, mein junger Bruder, du hast den Menhaj falsch verstanden. Der Menhaj ist eine Lebensweise. Ja, wenn ich in Zukunft jetzt einen weiteren Unterricht Menhaj sage, so ist damit die Methodologie, der Lebensweg, die Lebensart und Weise des Propheten Muhammad von Leuten. Der Lebensweg, wie schon das Wort, ist ein Lebensweg. Der Menhaj umfasst alles. Und nicht nur das Urteil. Der Menhaj umfasst auch das richtige Benehmen. Also, wo ist dein Benehmen? Der Menschheit umfasst vieles, nicht nur das Urteil über Personen. Aber traurigerweise sehen wir, dass viele Jugendliche heute diesen Menschheit genommen haben, einen Teil davon, und sagen, wir urteilen über ihn. Und wir sagen das Wort der Wahrheit, bis der letzte Atemzug von uns geht, ob es ihm gefällt oder ob es ihm nicht gefällt. Er ist ja schon, aber woher weißt du, dass er falsch oder richtig ist? Und dies ist eine Art und Weise, wie wir es erwähnen werden, dass man das Verständnis wiederherstellt. Wann ist eine Person ein Mubtadi'a beispielsweise, ein Erneuerer in der Religion? Ja, man sagt mit dem Erneuerer keine Gnade. Aber wann ist man, weil wie gesagt Erneuerung, warum ist es so gefährlich, weil man Dinge in die Religion Allah hinzufügt, die nichts mit der Religion zu tun haben. Aber wann ist eine Person ein Erneuerer? Wenn er lediglich eine Tat der Bid'ah vollzieht oder wann? Ein Erneuerer ist er dann, wenn er eine Erneuerung schmiedet gegen den Konsens oder gegen eine Sache, gegen einen Grundsatz, bei dem die Gelehrten einen Konsens haben. Was bedeutet das? Wir haben jetzt eine Art und Weise oder wir haben ein bestimmtes Thema. Da haben die Gelehrten den Konsens. Konsens, liebe Geschwister, deswegen, wie der Chef erwähnt, Konsens kommt sehr, sehr selten vor. Auch in Angelegenheit des Fiqh kommt Konsens sehr, sehr selten vor. Warum? Was ist ein Konsens? Ein Konsens bedeutet, die ganzen Gelehrten, natürlich nicht jeder x-beliebige, der schon einen Gelehrten hat, sondern die bekannt sind für ihr vertrauenswürdiges Wissen. Niemand von ihnen widerspricht dieser Angelegenheit. Niemand von ihnen. Wir gehen beispielsweise den Genuss von Alkohol. Es wird keinen Gelehrten geben, der sagt, dass Alkohol trinken ist beispielsweise erlaubt. Ja? Eine Sache, in der man Ijma hat, deswegen sagt man, kommt ein Widersprecher, wird der Ijma ungültig. Das heißt, ein Mubtadi' ist dann ein Mubtadi', wenn er eine Bid'ah praktiziert, die gegen einen Konsens oder gegen einen Grundsatz denkt, der einen Konsens der Gelehrten hat. Dass man beispielsweise ein Ijma' der Gelehrten, dass niemand gibt. Bezüglich dieser Angelegenheit, dass wenn jemand kommt und eine Bid'ah vollzieht gegen einen gehörigen Grundsatz der Dinges, einen Ijma' gibt. Und dann sagen wir erst, er ist ein Mubtadi', wenn man ihm die Hujja sozusagen, wenn man ihm den Beweis gegeben hat, ja, du kommst jetzt zu ihm und du sagst ihm, hör mal zu, das, was du gesagt hast, ist falsch. Und du sagst ihm, der Beweis ist A, B, C, D. Wenn er dann sagt, okay, ich nehme diesen Beweis an, dann ist okay. Wenn er aber weiterhin sagt, nein, meine Meinung ist das, auf welchen Beweis du auch mir bringst, dann ist es ein Mubtadi' in dieser Angelegenheit. Deswegen sehen wir auch heute viele Jugendliche, kaum fängt er an mit dem Praktizieren der Religion, so fängt er direkt an, von Person zu warnen. Von Sheikh Sayyid darfst du kein Wissen nehmen, von Burhan darfst du kein Wissen nehmen, und das, was Muharram sagt, und du musst vorsichtig sein, wenn Abi einen Vortrag hält, und so weiter und so fort. Dass man anfängt, vor bestimmten Personen zu warnen. Aber der Sheikh, wie der Sheikh erwähnt hat, wenn du dich selbst als eine Person siehst, die nur alleine auf der Wahrheit ist und sonst niemand, dann sei dir bewusst, dass du falsch liegst. Denn wie kann es sein, die ganze Welt liegt falsch, nur du liegst richtig. Und genau dann hast du nicht die Menschen zu Parteien gemacht, sondern du wurdest zu einer eigenen Partei. Und der Muslim sollte wissen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, niemand von euch ist gläubig, bis er das für seinen Bruder wünscht, was er für sich selbst wünscht. Das heißt, wenn ich mir selbst die Wahrheit wünsche und das Gute wünsche, versuche ich das auch anderen Menschen beizubringen. Und hier sehen wir schöne Aussagen von Ibn Qayyim, rahimahullah, die der Sheikh erwähnt hat. Oder wie der Sheikh erwähnt beispielsweise, sieht man auch große Gelehrte der Salaf, ja, die vielleicht auch Aussagen getätigt haben, die nicht ganz richtig sind. Aber wenn wir anfangen würden, über sie zu reden, so würden wir sie sozusagen vernichten. Aber man sollte wissen, an den Anfängen des Wissens macht jeder Fehler. Ja, der Sheikh erwähnt, selbst wenn man seine Unterrichte sieht von dem, was er vielleicht früher gesagt hat, werden ihm heute auch viele Fehler bewusst oder Dinge, die man erzählt hat, die nicht ganz authentisch sind. Deswegen sollte der Muslim immer unterscheiden, dieser Gelehrte hat er dies gesagt am Anfang der Wissensstrebung oder hat er das gesagt am Ende. Und selbst am Ende gibt es Gelehrte, die sagen, bei einem älteren Sheikh musst du beachten, vielleicht ist er in das Alter von Alzheimer gekommen. Deswegen, wenn er es vor seinem Alzheimer gesagt hat, ist es anzunehmen. Wenn er es danach sagt, ist es beispielsweise abzulehnen. Und so sehen wir beispielsweise wie das Buch Medaj al-Sa'idin, das es vorher Medaj al-Sa'idin hieß. Und dann ist er gekommen, hat es genannt Medaj al-Sa'idin, hat ein Buch genommen von Imam al-Harawi, in dem diese Grundsätze waren, aber viele Dinge waren, die nicht so der Wahrheit entsprochen haben, und hat es einfach nur verbessert. Und immer, wenn er diesen Scheich im Buch erwähnt hat, erwähnt er ihn immer mit einer schönen und mit einer guten Art und Weise. Dies ist das Benehmen, was ihm fast zum Menschen hat.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.